Also mir musste man ja erstmal erklären, was ist klar. Dämmung, was ist ein Dübel, was ist Putz, was ist eine Armierung. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Irgendwie haben wir uns dann da reingearbeitet, Tag und Nacht.
Fischbachgruppe ist der Oberbegriff, aber ihr habt Maler, Sanitär, Elektro, Fassade, Gerüstbau, Maurer. Und da arbeiten 600 Leute. Ihr habt die Firma wirklich innerhalb von 15 Jahren von 7 auf 600 skaliert.
Genau, das ist der Stand heute.
Mittelstars. Der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Mittelstars-Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Lukas Heise von der Fischbach-Gruppe. Wir erfahren, warum er als Eishockeyspieler und Profi gestartet ist, danach leider arbeitslos auf dem Bau musste, ein Glück mit seinem besten Freund ein Unternehmen in vierter Generation übernehmen konnte, das aufgebaut hat, zu einem der größten Handwerksbetriebe in Deutschland mit knapp 600 Mitarbeitern, ganz nebenbei Bausoftware entwickelt und auch noch eine der größten Beratungen für professionelle Eishockeyspieler in Deutschland hat. Herzlich willkommen, Lukas.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf und freut mich, im schönen Wetter in Berlin zu sein.
Danke. Ja, ist richtig. Ich bin gespannt, wie warm es hier drin wird. Sag mal, wie würdest du dich selbst beschreiben? Sag mal ein paar Worte über dich.
Naja, erstmal fangen wir an. Lukas Heise, 39 Jahre alt. Hast ja schon anmoderiert, Ex-Eishockey-Profi oder ich wollte es zumindest werden, das hatte ich vor. Aber ist auch ein paar Jährchen oder ein paar Kilo auch schon her, dass ich das war.
Oh ja.
Heute mit meinem besten Freund, Unternehmer der Fischbach-Gruppe. Also wir führen das ganze Unternehmen mit mittlerweile 600 Mitarbeitern. Vom Typ her, ich bin eigentlich immer, war mein Leben auf Sport fixiert. Das war meine ganze Jugend. Eishockey war mein Leben, spielt immer noch eine große Rolle. Aber ich glaube, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Und ja, jetzt sind die Herausforderungen etwas andere und ich glaube, wer mich vor 20 Jahren gekannt hatte, würde das heute nicht glauben, was so alles in der Zwischenzeit passiert ist, weil das war nämlich einiges.
Ja, das ist eine Mega-Reise. Also wir hatten ja das Vorgespräch, ich habe auch richtig Bock auf den Podcast, das ist echt eine saucoole Reise. Fangen wir mal ganz im Kern an und ganz, ganz einfach. Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt?
Dann fange ich mit einer ganz kurzen Antwort. Nein, also im Prinzip das genaue Gegenteil. Also unsere Familie, sehr herzlich, aber war sehr linksgrün geprägt oder ist das auch noch. Also eher aus der Gewerkschaftsrichtung. Also waren die, oder meine Tendenz, wo ich so hintendiere, war am Weihnachtstisch, beim Weihnachtsessen dann immer etwas zum Streitthema geworden, weil ich eher in die andere Richtung und ein Macher war und heute auch bin, glaube ich. Ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie, muss man dazu sagen. Also das komplette Gegenteil. Aber super Eltern, super Kindheit, ganz herzlich. Mir zu unstrukturiert immer gewesen. Ja, das muss ich dazu sagen. Ich hätte gerne vielleicht eine etwas härtere Hand gehabt, weil das war auch im Sport für mich mal der Punkt, hart zu arbeiten. Das, was wir auch heute, Danny und ich auch heute noch tun. Aber super Kindheit gehabt und super Elternhaus. Bin gut aufgewachsen. Und ja, aber überhaupt kein Unternehmerhaushalt.
Und nur für mich so, du hast viel, viel Sport gemacht, Eishockey gespielt auf Profiniveau, also warst ja auch, glaube ich, Nationalmannschaft, ne, in der Jugend.
Ja, genau. Also ich war U16, U17, U18 Nationalmannschaft.
Wow.
Das war, muss man sich auch so vorstellen, deine ganze Jugend, auch deine Eltern waren da sehr involviert. Also alles war auf den Sport bezogen. Hat mir natürlich auch vorgestellt, Profi zu werden, wollte unbedingt Profi werden.
Noch jeden Tag Training, volles Programm.
Absolut, ja klar, jeden Tag Training, selber noch trainiert. Ich bin mit 15 zu Hause ausgezogen. Ja, also ich bin nach Garmisch-Partenkirchen. Ich komme ja ursprünglich aus der holländischen Grenze, also in der Nähe von Krefeld am Niederrhein. Mhm. Und bin mit 15 ins tiefste Bayern gezogen, um da Eishockey spielen zu können, weil die Voraussetzungen da etwas anders waren, um meinem Traum, Eishockey-Profi zu werden, natürlich etwas näher zu kommen.
Ja.
Am Ende des Tages hat das nicht geklappt. Also ich wurde nicht der Profi, den ich mir vielleicht in der Jugend mal vorgestellt habe. Aber ich glaube, der Weg, den Danny und ich dann gegangen sind, ist auch ganz okay.
Wollte ich gerade sagen, aber du wurdest ja bezahlt, also hast ja wirklich bezahlt Eishockey gespielt. Bei den meisten Profisportlern ist es ja so, dass quasi dann die akademische Karriere ein bisschen kurz kommt. Studium, Ausbildung, hast du?
Also, früher habe ich mich nicht getraut, darüber zu sprechen.
Ja.
Ich habe kein Studium und keine Ausbildung. Der Grund dafür ist natürlich, dass wir eine etwas andere Geschichte hatten.
Ja.
Also mit wir meine ich Danny und mich. Und da war dann irgendwann keine Zeit mehr dazu da. Aber ich glaube, heute fragt auch keiner mehr und ich stehe auch dazu.
Nee, und du wolltest ja auch Profi werden. Du hast alles dem Sport untergeordnet.
Absolut, absolut. Also in meiner Jugend, gerade in dem Alter, ich sag mal zwischen 16 und 20 gab es nichts anderes. Oder 16 und 19 gab es nichts anderes als Eishockey. Ganz klar.
Erzähl mal bitte von deinem, also wie bist du zu deinem besten Freund und heutigen Geschäftspartner gekommen? Weil ihr wart ja beide Eishockey-Profis.
Absolut. Aber wir haben uns, also um das vorwegzunehmen, wir haben uns im Jahr 2007, Ende 2007, glaube ich, kennengelernt.
Ja.
Und der Weg von uns beiden dahin, es ist ein etwas längerer, muss ich dazu sagen. Also mein Weg war damals, ich habe Eishockey gespielt im Osten der Republik, musste für mich dann im Anfang 20, so 21, 22 irgendwann ja feststellen, okay, der ganz große Wurf im Eishockey, im Profisport wird es dann am Ende nicht mehr. Mhm. Musste mir natürlich überlegen, was tust du? Hab dann zwischendurch, also ich hatte den Realschulabschluss, muss ich dazu sagen, habe dann in mehreren Jahren und mehreren Anläufen mein Fachabitur nachgeholt. Ja, das habe ich dann irgendwann schon gemacht.
War bei mir auch so, ja.
Und habe eigentlich zu Hause verkündet, okay, lieber Papa, mach dir keine Sorgen, ich spiele jetzt ein bisschen in der dritten Liga Eishockey, verdiene mein Geld damit. Beim Eishockey muss man sich vorstellen, kriegt man immer Wohnung und Auto gestellt und ein bisschen Geld. Ja.
In welcher Dimension bewegte sich das so?
Das Geld?
Ja.
Ach, also ich glaube, das war so in dem Rahmen von 1500 Euro netto. Allerdings im Eishockey spricht man immer netto. Mehr war es dann nicht. Ja. Plus Auto, plus Wohnung und that's it. Wie gesagt, war damals dann auch zu dem Zeitpunkt dritte Liga. Ja, musste feststellen, es wird nichts. Habe meinem Vater hoch und heilig versprochen, pass auf, ich fange jetzt ein Studium an, mach dir keine Sorgen, ich gehe jetzt einen Weg, spiele dabei Hockey, kann mir das finanzieren, ist doch wunderbar. Mein Vater natürlich bei seinen Freunden ganz stolz erzählt, okay, spielt Eishockey und ja, studiert nebenbei. Dem war nicht so. Ich war nicht einmal an der Uni, muss ich dazu sagen. Das war nicht ganz mein Plan. Und so einen richtigen Plan hatte ich damals auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Durch den Sicherheitsdienst, der im Eishockeystadion damals gearbeitet hat, bin ich ja eher in die Sicherheitsbranche gekommen. Man muss sich vorstellen, ich war groß, ich war kräftig, ich konnte ja mich wehren, so sage ich es mal, und ich konnte auch ein bisschen sprechen, was für Security-mäßig nicht das Schlechteste oder nicht die schlechtesten Voraussetzungen sind. Und habe dann im Sommer quasi mein Geld eigentlich mit Sicherheit an Bars, an Kneipen, an diversen Institutionen irgendwo im Nachtleben verbracht.
Das musstest du, glaube ich, auch, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, beim Eishockey ist es relativ tough, weil du 8 Monate arbeitest und 4 Monate arbeitslos bist, ne?
Ja, also in den Ligen 2 und 3 in Deutschland ist das so. In der Regel, ich weiß nicht genau, ob es heute noch genau 8 Monate sind, kann auch 9 Monate sein. In der DL ist es nicht, da hast du, also in der ersten Liga, da hast du 12-Monats-Verträge.
Okay.
Aber in diesen Ligen war die Regel 8 Monate und danach der Gang zum Arbeitsamt und arbeitslos melden. Das wollte ich nicht, also musste ich irgendwo natürlich mein Alibi beibehalten, dass ich studiere, irgendwas anderes mache und bin dann sozusagen im Nachtleben, im Sicherheitsbereich als Türsteher gelandet. Ja, das waren meine Anfänge. Ja, und die Geschichte geht dann weiter, dass der Verein, wo ich dann damals zum damaligen Zeitpunkt gespielt habe, leider Insolvenz gegangen ist.
Ja.
Und da war dann für mich der Punkt, okay, was machst du jetzt? Ja, also du hast keine Ausbildung, kein Studium, wo geht's hin? Was habe ich gemacht von meinem letzten, also das letzte Gehalt wurde noch nicht mehr ausgezahlt, weil der Insolvenzverwalter schon da war. Habe mir von meinem letzten Geld dann quasi bei Sixt oder Europcar ein Auto gemietet, das kleinste Variante, die es da gab, habe meine 2 Taschen, also einmal die Tasche mit den Klamotten und einmal die Tasche mit den Eishockey-Klamotten eingepackt, bin nach Hause gefahren und habe an der Tür bei meinem Vater geklingelt, und habe ihm gesagt, Papa, das hat alles nicht geklappt, ich muss wieder ins Kinderzimmer und übrigens studiert habe ich auch nicht. Aber wie erwähnt, mein Vater ist ein sehr, sehr guter Mensch und das haben wir schon hinbekommen, nur halt ja, in dem Zuge hat er mir dann auch erklären müssen, dass ich, meine Mutter ist zu dem Zeitpunkt auch gestorben oder ein bisschen davor gestorben, sodass er natürlich finanzielle Probleme, mein Vater ist Steinmetz, ja, also der ist jetzt kein Großverdiener, musste das Haus dann alleine tragen und da stand so auf der Kippe, können wir das Haus halten oder können wir es nicht halten? Er hat zu mir ganz klar gesagt, wenn du jetzt nicht arbeiten gehst oder einen Beitrag dazu leistest, muss ich das Haus verkaufen und das wollte ich nicht, da bin ich auch aufgewachsen und musste mir dann einen Job suchen. Und was bei uns an der holländischen Grenze gibt es eine große Firma, das ist ein Blumengroßhandel. Das war auch dann sozusagen mein erster richtiger Job. Blumengroßhandel muss man sich so vorstellen, die ganzen Floristen und Blumenläden kaufen ihre Blumen morgens circa 4 Uhr per Auktion und lassen diese dann praktisch in ihre Läden bringen.
Ja.
Und ich war dafür zuständig, nach der Auktion, also es läuft über so ein Fließband, ja, und dann läuft das einmal rum, dann können die darauf bieten und dann hängt nachher an diesen Pflanzen, an diesen Kübeln quasi eine Nummer und ich durfte es dann mit so einem Streitwagen verladen. Das war mein erster Job für, ich glaube, 8 € die Stunde. Das,
oh, okay.
Das, aber es hat einen Beitrag geleistet und es war auch ganz gut. Ja, und dann genau zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2 Wochen später, habe ich dann nochmal, auch dritte Liga war es, glaube ich, ein Angebot aus Herne bekommen.
Ja.
Ja, und Herne war dann der Zeitpunkt, vom Zeitpunkt her, vom Jahr her, war es, glaube ich, 2008 muss es gewesen sein, wo ich dann, weil Danny Fischbach auch dort gespielt hat, also wir haben uns in dieser Mannschaft kennengelernt, dass da dann sich so ein bisschen der Wendepunkt in meinem Leben ereignet hat.
Und das hat direkt gepasst wie Arsch auf Eimer. Also war fast wie Liebe auf den ersten Blick. Du und Danny sofort,
ja,
gut verstanden.
Zwei verrückte Vögel, noch nichts so richtig hinbekommen im Leben. Ja, aber trotzdem die Weltmeister nach außen gewesen. Klar, also super Typ.
Also beide auch 20 irgendwie, 21.
Anfang 20, voll im Saft und hat gedacht, du bist der Größte. Ja, das war super. Also wir haben uns sofort verstanden, sind auch kurz danach in eine WG zusammengezogen, ja,
okay,
weil es einfach gepasst hat. Und das war eine mega geile Zeit. Das, also heute reden wir echt noch über diese Zeit, wie lustig das war, was wir für eine gute Zeit hatten mit ganz, ganz wenig Geld. Wir haben für ein paar 100 € in Herne gespielt, plus ich hatte halt noch den Jobs morgens ums 4 bei dem Blumengroßhandel. Ja, und dann haben wir uns ja kennen und lieben gelernt, so will ich es mal sagen. Ne? Daraus ist echt bis heute eine sehr, sehr enge Freundschaft und noch mehr daraus entstanden. Also Danny ist für mich Familie, das muss man dazu sagen.
Werbung.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Es geht um mein eigenes Unternehmen, Edsel, und damit um das Thema Affiliate Marketing. Effizientes Marketing ist gerade in der heutigen Zeit der Schlüssel zum Erfolg. Doch wie erreicht ihr mehr Kunden, ohne unnötig Budgets zu verbrennen oder Google, Meta und Co. einfach nur pro Klick oder View zu bezahlen? Die Antwort ist einfach, sie heißt Affiliate Marketing und die Formel ist 100% Erfolg bei 0% Risiko und damit maximaler Umsatz für euren Onlineshop. Mit Edsel setzt ihr auf eine rein erfolgsbasierte Abrechnung und zahlt nur für echte Verkäufe und Transaktionen. Keine Fixkosten, keine monatlichen Gebühren, dafür maximale Reichweite mit zahlreichen starken Partnern wie MyDeals, Payback oder auch großen Verlagshäuser wie Border oder Axel Springer. Egal, ob ihr auf Verlagsseiten, themenspezifischen Blogs, Deal- oder Rabattportalen erscheinen wollt oder Preisvergleiche nutzen wollt oder in Google CSS auftauchen wollt, mit Edsel bringt ihr euren Shop und eure Produkte genau dorthin, wo eure Zielgruppe unterwegs ist. Die Anmeldung ist einfach, das System intuitiv und unser Support hilft euch, das Beste aus eurer Kampagne herauszuholen. Startet jetzt und skaliert euren Onlineshop unter edsel.de oder werft einen Blick in die Shownotes. Viel Erfolg und bis bald.
Werbung Ende.
Das heißt, ihr hattet eigentlich beide auch jetzt keine Zukunftsvision mehr. Also ihr werdet nicht Eishockey-Vollprofi geworden mit Nationalmannschaft, DHL und so weiter und NHL. Und dann kam ja, glaube ich, auch schon fast der Anruf,
ja,
des Nachts an Danny.
Genau, also nach ein paar Monaten, wie gesagt, wir haben in der WG zusammen gewohnt und nachts hat Danny einen Anruf bekommen, dass sein Vater quasi umgekippt ist und im Krankenhaus, wusste ja noch keiner, was los war, und im Krankenhaus liegt. Herausgestellt hat sich, dass sein Vater, die Aorta ist angerissen und ist ins Koma verlegt worden, war auch mehrere Monate im Koma, muss man dazu sagen, also der kam so schnell auch nicht zurück. Und ja, sein Vater hatte halt einen kleinen Hinterhof-Stuckateurbetrieb in Gelsenkirchen.
Wie viele Leute?
Damals waren es 7 bis 8. 7 bis 8 Leute maximal. Ungefähr 700.000 € Umsatz hat der Laden damals gemacht. Ja, und in der Nacht oder beziehungsweise am nächsten Morgen mussten ja auch irgendwie die Leute eingeteilt werden.
Ja.
Und jetzt muss man dazu sagen, weder Danny noch ich hatten irgendwie Ahnung, was der Laden überhaupt macht oder was da los ist. Ja?
Also auch Danny, keine Ausbildung in dem Bereich,
nein,
nicht in dem Betrieb groß geworden.
Nein, nein.
Ihr wolltet Eishockeyspieler sein.
Es haben sich einfach 2 Vögel getroffen, muss ich dazu sagen. Also ganz ehrlich, das waren wirklich Patt und Patterchen am Ende des Tages. Ja, und ich habe dann nur ihm gesagt, pass auf, na klar, Alarm erwartet, ey, der Sohn muss in Unternehmen, muss gucken, dass die Leute verteilt werden, muss das jetzt weiterführen, so ist das halt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, du, ich habe morgen eh nichts zu tun, weißt du was, ich komme mit und helfe dir, vielleicht kann ich irgendwas drucken oder vielleicht kann ich irgendwas machen.
Also seid ihr da nächsten Tag zu zweit aufgeschlagen?
Korrekt.
Bei den 7 Stuckateuren?
Korrekt. Haben natürlich erstmal mit denen gesprochen und wir wussten ja gar nicht, was wir sprechen sollten oder so. Ne? Alle waren geschockt wegen dem Sachverhalt, verständlicherweise.
Vielleicht auch für die Redaktion quasi, den Papa, den gibt es heute noch und so. Also er hat das Ganze überlebt, aber ist nicht mehr in die Firma zurückgekommen.
Genau, er lebt noch, sitzt im Rollstuhl, ist nie mehr in die Firma zurückgekommen, weil der Weg dahin einfach, wo er heute ist, und da sind wir auch alle glücklich drüber. Und ich glaube, der ist auch ganz stolz auf uns beide, was da heute draus geworden ist, aber ist nicht mehr in die Firma zurückgekommen, nein.
Also ihr Stuckateurbetrieb, ihr habt viele Fassaden damals gemacht, also den ganzen Tag Fassadendämmung, Fassaden und Co. war euer täglich Brot. Mit 7 Leuten, einem LKW ungefähr und 7 Hansels,
die da rumgesprungen sind. Ja, genau. Also an den LKW kann ich mich bis heute erinnern, haben wir im Vorgespräch ja auch gehabt. Das war so ein oranger LKW und der musste immer durch die Einfahrt und dafür musste man die Spiegel einklappen. Ja, das war völlig irre. Also muss man sich wirklich klassisch Handwerk Hinterhof.
Sieben und dritte Generation, ne?
Wir sind sogar die vierte, wenn man es ganz hart nimmt. Ist Danny die vierte Generation Fischbach. Am Ende des Tages ist die vierte Generation, das stimmt. Und waren 7 Mann. Und ja, wie du gesagt hast, war rein Wärme dem Verbundsystem, ein bisschen Malerarbeiten. Und das war das Geschäftsmodell dieses Handwerksbetriebs zum damaligen Zeitpunkt.
Und habt ihr euch da reingearbeitet zu zweit? Und ihr hattet, glaube ich, einen richtig großen Kunden, oder?
Genau, also wir haben uns da reingearbeitet. Also mir musste man ja erstmal erklären, was ist Dämmung, was ist ein Dübel, was ist Putz, was ist eine Armierung. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Danny hatte ein bisschen mehr Ahnung davon durch, sage ich mal, seine Familiensituation. Aber ich war völlig grün, ja, das muss man ganz klar sagen. Und ja, irgendwie haben wir uns dann da reingearbeitet, Tag und Nacht, das muss ich wirklich sagen. Ja, und irgendwie haben wir es dann geschafft, da auch irgendwie einen Überblick zu schaffen, aber die Freude hat nur kurz gehalten, weil man muss sich vorstellen, zum damaligen Zeitpunkt, der größte Ankerkunde war heute Vonovia, damals Deutsche Ennington, mit 95% des Auftragsvolumens, und die haben uns, war ja die Baukrise 2008, 2009, und dann ganz klar gesagt, wir investieren nicht mehr, finden wir ganz toll, Jungs, dass ihr das hier aufrechterhaltet, aber wir sind raus.
Boah.
Dann standen wir natürlich erstmal da. Ne? Und dann haben wir wie die Berserker quasi gekämpft um Aufträge, um irgendwie die Mitarbeiter zu halten, den Job zu finanzieren. Da haben wir uns dann wirklich irgendwie durchgekämpft. Und
also rein in die Selbstständigkeiten eigentlich direkt auf die Fresse bekommen?
Volle Pulle. Also mehr auf die Fresse geht ja gar nicht. Ne?
Und was auch spannend ist, was ich fand, das war eine GmbH, wo ihr eingetreten seid. Ja. Ihr habt erst Jahre später ja die GmbH-Verhältnisse geordnet. Also eigentlich war der Vater wahrscheinlich immer noch Eigentümer. Und ihr macht das Ding ja wirklich 50-50. Also ihr habt quasi auf Handschlag die Reise begonnen zusammen, habt zusammen gekämpft und habt es erst Jahre später richtig in die gesellschaftsrechtliche Form gegossen.
Ja, das war bei uns nie ein Thema, weil wir sind beide vom gleichen Schlag, würde ich sagen. Wir haben uns die Hand drauf gegeben und ich hatte sogar die Chance, damals eine Ausbildung zu machen. Habe die auch kurz angefangen, habe die dann abgebrochen. Also für meinen Vater dann nochmal so ein Punkt, auch super, Junge, es klappt ja richtig gut mit dir. aber gut, ich habe mich dafür entschieden, wir standen füreinander ein. Genau, also ja, die ersten 2 Jahre haben wir uns noch nicht mal ein Gehalt gezahlt. Ja, also wir haben dann irgendwie durchs Hockey noch ein bisschen Geld gekriegt, ja, und haben dann geguckt, dass wir den Laden irgendwie führen. Das ging immer dann irgendwann zeitlich nicht mehr, das hast du nicht mehr geschafft. Ja. Und unsere gesellschaftsrechtliche Situation, ganz ehrlich, da haben wir als Freunde nie drüber nachgedacht, weil für uns war das klar, wenn wir da reingehen, machen wir es zusammen und entweder es klappt oder nicht.
Und dann habt ihr auch aus dieser minus 95% Auftragsvolumen Aufträge geschaffen, habt ihr denn diese Firma, die Stuckateur-Fassadenfirma, immer größer gebaut, ne?
Genau.
Irgendwann Leute eingestellt.
Genau, also irgendwann nach Stabilisierung, sage ich mal, des Geschäftsbetriebs und einer Einarbeitung. Ich muss dazu sagen, Danny musste dann in dem Fall in kurzer Zeit in so einem Schnellkurs die Ausbildung und den Meister nachholen.
Um die Firma zu führen?
Hätte man den Betrieb nicht weiterführen können. Damit war der dann erstmal beschäftigt, also war der auch raus. Dann stand ich so ein bisschen mit einem damaligen Vorarbeiter dann alleine da und Danny ist dann abends gekommen. Also wir haben uns da echt, das war eine Zeit, aber wenn ich dran zurückdringen, echt schön, dass wir das irgendwie so durchgekämpft haben und ja, symbolisiert ja irgendwie die Freundschaft, die wir bis heute haben. Und ja, dann haben wir peu à peu die Firma wirklich damals noch bezogen auf das Gewerk Wärmedämmverbundsystem und ein bisschen Malerarbeiten, die da so Treppenhäuser wurden dann mit gemalert früher. Das haben wir dann Schritt für Schritt größer gemacht, heißt Leute eingestellt, Akquise gemacht, mehr Aufträge reingeholt, auch mit Nachunternehmern dann gearbeitet. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben, das ist jetzt so groß, und zum damaligen Zeitpunkt war so eine Gerüstbaukrise, sage ich mal. Mhm. Also die Gerüstbauer haben dann Preise aufgerufen, die gingen uns zu ziemlich auf den Keks, ja, weil wir damit unsere Aufträge verloren haben auch. Und dann, wie wir so sind, jetzt machen wir einen Gerüstbau auf. Ja. Das haben wir dann gesagt, okay, haben auch einen gegründet, ohne irgendwie Sinn und Verstand. Ja, und haben uns dann damit beschäftigt, dass ja beim Gerüstbau auch ein bisschen Investitionen dahinter stecken, und zwar in Millionenhöhe. Ja, sonst brauchst du nicht anfangen.
Gerüst ist teuer, LKW mit Ladekran, super ganz Investition. Genau. Aber es ist natürlich auch das Gewerk, was am nächsten an Fassadendämmung dran liegt. Ja. Also ihr könnt ohne Rüstung einfach auch gar nicht arbeiten. Das ist also eine ganz klassische Erweiterung der Wertschöpfungskette, die bei euch richtig Sinn gemacht hat.
Absolut. Und das wurde auch meistens von den Auftraggebern zusammen beauftragt. Mhm. Und wir mussten das dann weiterreichen. Da ist dann die Entscheidung, zumindest von der Theorie her, leicht gefallen, das zu tun.
Wie viele Leute wart ihr damals im Fassadenunternehmen ungefähr? 30, 40?
Zu dem Zeitpunkt? Nee, so viel waren es noch gar nicht.
Okay.
Das war noch ein bisschen kleiner. Also vom Zeitraum her ist das alles sehr hintereinander. Ne? Mhm. Also so viele Jahre sind jetzt nicht vergangen, bis wir das erste Gewerk dann, also sprich den Gerüstbau, gegründet haben. Ja, das war unser erstes Gewerk und unsere erste Berührung mit Themen wie Businessplan, Finanzierung und Banken. Ja, das ist dann auch ganz lustig, diese Erfahrung zu machen, wenn man völlig grün hinter den Ohren ist und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ja, aber auch das gehen wir natürlich heute etwas anders an. Aber damals eine sehr lehrreiche Erfahrung, die man dann gemacht hat. Und haben wir auch hinbekommen. Heute, wenn wir jetzt nur mal den Gerüstbauer beziehen, sind wir einer der größten Gerüstbauer in Nordrhein-Westfalen. Platzieren uns auch gerade jetzt hier in Berlin und sind da am Markt schon sehr, sehr agil und auch bekannt, was das Thema Gerüstbau dann, ne, wenn man das Einzelgewerk jetzt betrachtet.
Also wollte ich gerade sagen, ihr habt denn ja sukzessive ein Gewerk nach dem anderen hochgezogen. Ja. Habt heute 12 oder 13, also Fischbach-Gruppe ist der Oberbegriff, aber ihr habt Maler, Sanitär, Elektro, Fassade, Gerüstbau, Maurer. Also ihr habt ja wirklich viele Entitäten mit eigenem Profit Center quasi, und da arbeiten 600 Leute. Also ihr habt die Firma wirklich innerhalb von 15 Jahren bis ungefähr ein bisschen mehr, habt ihr die von 7 auf 600 skaliert.
Genau, das ist der Stand heute. Wahnsinn. Also muss die Fischbach-Gruppe sich so vorstellen, wie wir es mit dem Gerüstbau quasi gemacht haben, haben wir es dann mit allen für die Sanierung notwendigen und relevanten Gewerken nachgezogen. Also sprich ein Fensterbauer aufgebaut, ein Elektriker aufgebaut, ein Sanitärer aufgebaut. Alles, was dazugehört. Also alle Gewerke, die man in der Sanierung, in der energetischen Sanierung braucht, von bis, haben wir heute in-house selbst, Wahnsinn. In eigenen GmbHs, in eigenen Profitcentern, und haben dazu noch eine GU-Abteilung, die dieses dann bündeln kann und quasi eine fertige, schlüsselfertige Sanierung dem Kunden aus einer Hand anbieten kann, wenn er es denn will. Weil heute der Markt oder die Wohnungswirtschaft agiert da sehr unterschiedlich. Ja, die Beauftragung in Richtung Handwerker und Sanierungsmaßnahmen ist von Wohnungsbaugesellschaft zu Wohnungsbaugesellschaft echt unterschiedlich. Die einen beauftragen im Einzelgewerk, die anderen brauchen eher ein GU, weil die keine eigene Bauabteilung oder sonstiges haben. Und so haben wir uns so ein bisschen dem Markt gefügt. Also das war jetzt kein Plan, den wir dann damals ausgeheckt haben. Das ist einfach passiert und wir haben einfach gemacht. Ja, das muss ich dazu sagen.
Ihr sitzt in Gelsenkirchen und in Berlin. Berlin ist ja quasi der neueste Standort.
Ja.
Das heißt, in Gelsenkirchen, im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, nimmt man euch als Firma, wenn man Wohnungen in größerer Anzahl zu sanieren hat. Also ihr arbeitet typischerweise für Wohnungsbaugesellschaften, für private Investoren, die sagen, ich habe hier 3 Wohnblöcke, 100 Wohnungen, die müssen einmal energetisch auf Vordermann gebracht werden, von vorne bis hinten. Das könnt ihr alles aus einer Hand leisten.
Korrekt, das ist unser Geschäftsmodell.
Wow.
Und ich glaube, ja, also zum einen der Punkt Sanierung, also das muss man sich in unserer Brille so vorstellen, das Projektgeschäft, also alles, was mit Hülle, Energieträgerwechsel zu tun hat, das ist für uns das typische Projektgeschäft, was wir halt auch bündeln können. Also heute gibt es ja, die Leute kennen ja nur, ich muss jetzt einen Maler beauftragen, ich muss jetzt einen Elektriker beauftragen. Wir versuchen halt Synergien zu bilden, dem Kunden so viel Schnittmengen wie möglich wegzunehmen. Am Ende des Tages ein fertiges Produkt Sanierung, weil da müssen wir heute hinkommen, dass man auch das als Produkt sieht. Das ist im Handwerk aufgrund der Fragmentiertheit des Handwerks noch nicht so angekommen, aber da muss der Markt hin. Anders können die Wohnungsbaugesellschaften ihre CO2-Ziele 2045 oder manche auch früher überhaupt nicht erreichen. Also ein Umdenken, sowohl Wohnungswirtschaft muss stattfinden, Also auch weg von dieser Einzelvorgabe und jedes Projekt von vorne anfangen und wieder Planung. Wir müssen hin zu einem Produktsanierung kommen, dass man da auch weiß, wie viel habe ich dafür zu zahlen, wenn jetzt eine Wohnungsbaugesellschaft ihre Dekarbonisierungsstrategie auferlegt hat, dafür einen Fahrplan auferlegt, dann muss es ja irgendwann weitergehen. Heute ist da ein Riesenbruch, wenn dann, ne, die haben alle tolle Pläne, tolle Folien, ganz toll, tolle Ideen, aber am Ende des Tages setzt dann keiner um.
Ich wollte gerade das sagen, wir haben super viele Vorgaben, es gibt super viele Gesetze, wir haben jetzt sogar im Grundgesetz ja diverse Sachen drinstehen, Klimaziele und Co. Fakt ist, es kann A, keiner aus einer Hand leisten. Da seid ihr einer der wenigen, die es überhaupt anbieten kann. Ja. Also krass, schöne Nische. Ihr habt aber eigentlich, könntet ihr 20.000 Mitarbeiter haben und ihr würdet nicht leisten können, was wir uns ins Stammbuch geschrieben haben. Also es ist ja auch, wie du schon sagst, es kommt ja kein Chinese eingeflogen und macht das. Sondern die Baustoffe müssen verfügbar sein, die Fachkräfte müssen verfügbar sein, es muss geplant werden, es gibt einen Brandschutz, es gibt Prüfer für alle möglichen Gewerke, es gibt 10.000 Sachen zu beachten. Ihr seid also eigentlich genau die Lösung, die die Leute alle suchen, weil sie haben überhaupt keinen Zugang und keine Ahnung, wen sie fragen sollen, weil sie aus Einzelbeauftragungen kommen, vielleicht sogar von Ingenieurbüros, aber das ist immer Pain und Hassle. Ausschreibung, jedes Gewerk einzeln, das könnt ihr alles aus einer Hand.
Genau, das ist auch das Schlimme, was heute im Prozess halt einfach nicht gut läuft und da muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Also wir müssen es schaffen, zumindest bei 60-70% des Gebäudebestandes einen Standard zu installieren, was die energetische oder die Sanierung betrifft. Wo stehen wir heute? Der Gebäudebestand wirft einen Großteil, ich glaube 30% der CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäudebestand. Also müssen wir uns ja irgendwie dafür mal einen Prozess überlegen, der vielleicht Sinn macht. Und das geht nur, wenn man A, Standards definiert, wenn man B, etwas von seinen üblichen Herangehensweisen abweicht. Damit meine ich Dienstleister wie uns viel früher mit ins Projekt nehmen, vielleicht viel weiter vorausplanen, also Stichwort Dekarbonisierungsplan, den auf 3, 4, 5 Jahre auslegen, weil danach kann man dann Standards einführen. Danach kann man einen eigenen Standard in der Sanierung als Wohnungsbaugesellschaft für sich auch implementieren und. Dadurch passiert ja Folgendes, dass die Baukosten, was ja ein Riesenproblem heute ist, auch wieder reduziert werden können. Also wir müssen ja an ganz vielen Ecken da irgendwo dran arbeiten, damit das Ziel auch erreicht werden kann. Es bringt ja nichts, das irgendwo im Grundgesetz zu verankern. Das ist ja für mich erstmal super. Ja, also das ist
finde ich als Unternehmer ist das Wahnsinn, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich meine, man muss auch ehrlicherweise gestehen, worüber reden wir? Der Neubau ist heute, Stand heute tot.
Ja. Ich würde gerade sagen, Neubau ist, das darf man auch nicht, ihr macht keinen Neubau.
Nein.
Ihr macht nur Bestandsimmobilien, nur in Anführungszeichen. Das ist aktuell super, weil niemand die Kohle hat für Neubau.
Korrekt. Ja. Also wir kümmern uns um den Bestand, haben noch nie was anderes gemacht. Also das war schon immer so und glücklicherweise ist es heute sehr, sehr prominent platziert und so im Fokus wie noch nie. Also geht man auf die Expo, die Immobilienmesse, da war vor ein paar Jahren das Thema Bestand völlig egal, weil es nur Projektentwicklung gab.
Ja.
Das Thema ist heute anders und es werden gerade echt Leute auf dieses Thema Bestand aufmerksam. Investorenseite, Schrott kaufen, ich sag's mal ganz hart, Schrott kaufen, grün transformieren, Schleife drum weiterverkaufen und so weiter, sind ja alles Geschäftsmodelle, die jetzt so ein bisschen aus dem Boden sprießen.
Da seid ihr der ideale Partner.
Wir sind der ideale Partner auf jeden Fall dafür. Und da sind wir auch am Markt wirklich, ich will nicht sagen einzigartig, aber es hebt uns schon vom Wettbewerb ab, weil wir in diesem Bezug sehr divers sind, was die Gewerkevielfalt betrifft, also praktisch alles aus einer Hand, und können das auch noch bündeln und quasi eine schlüsselfertige Sanierung den Kunden übertragen. Das ist am heutigen Handwerkermarkt nicht üblich und sehr, sehr schwer zu bekommen.
Ja. Irgendein Gewerk fehlt eigentlich immer.
Ja.
Oder am Planer. Also an irgendeiner Stelle drückt es eigentlich immer und in dem Moment kommt ja schon Unwucht ins Rad und es kann nicht mehr ineinander greifen. Sagen wir mit 600 Mitarbeitern, in welcher Umsatzregion seid ihr unterwegs ungefähr?
Ja, wir kratzen jetzt Richtung 200 Millionen. Das ist so, glaube ich, wir werden irgendwo Leistung. Bei uns heißt ja immer Leistung. Wir haben das Thema Bestandsveränderung ist ja bei uns immer in der Bilanz ein Thema. Das heißt, wir gehen Richtung 200 Millionen. Wird man sehen, hat auch mal ein bisschen damit zu tun, wie weit gehen die Projekte, wie weit kommt man, wie spielt das Wetter mit. Aber Wahnsinn. In die Richtung gehen wir jetzt.
Wahnsinn. Ja. Also ihr habt die Firma übernommen, da hatte die 600.000, 700.000 Euro Umsatz.
Ja, 700.000 Euro Umsatz. Jetzt sind wir bei knapp 200 Millionen. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Also aus unserer Sicht sind wir jetzt gerade da angekommen, dass wir mit diesem Geschäftsmodell eine Plattform entwickelt haben. Mit Plattform meine ich jetzt nichts Digitales, weil du kommst ja aus der digitalen Welt, sondern eine Plattform entwickelt haben, die man jetzt skalieren kann. Also genau das Modell, ehrlicherweise, wird gerade deutschlandweit gebraucht.
Ja.
Und da ist jetzt für uns der Startpunkt, genau daran anzusetzen, Standorte zu erschließen. Wir haben es gerade schon genannt, wie in Berlin. Das ist jetzt der nächste Schritt, weil hier haben wir natürlich auch einen gebündelten Gebäudebestand als Dienstleister natürlich immer super, dass wir das jetzt nach und nach angehen und dann genau damit auch, ja, ich sag mal, wachsen, organisch wachsen. Und das andere Thema, wir können es nicht mehr ganz alleine schaffen. Ja. Ja, also man muss vielleicht dazu erwähnen, alle Firmen, die wir bis dato entwickelt haben, aufgebaut haben, die haben wir nicht gekauft, sondern die haben wir von null auf selber aufgebaut.
Gegründet, eingestellt.
Korrekt.
Anlagevermögen gekauft.
Genau, alles von null. Kein Mitarbeiter, kein Umsatz und von null auf gegründet.
Also auch damit man sich mal vorstellen kann, ihr sitzt da in Gelsenkirchen in einem eigenen Gewerbegebiet. Eure Unternehmen in eigenen Häusern mit Hallen. Also das heißt, da ist auch richtig Traffic. Da fahren morgens 100, 200, 300 Autos raus, rein, Material holen, Kaffee trinken, Handwerker geben sich die Klinke in die Hand.
Ja, ich hoffe, wenig Kaffee trinken. Aber
ihr seid ein riesengroßes Bauunternehmen. Also ihr führt ja wirklich selber aus. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also wir sind eine Handwerksgruppe, glaube ich, wenn man es jetzt irgendwo in eine Sparte schieben müsste, aber auch nicht so richtig. Ne? Ich sehe uns immer als Sanierungspartner, so muss man es sehen, aus dem man wie aus so einem Baukastenprinzip auswählen kann. So stellen wir uns ja auch da. Aber ja, in Gelsenkirchen ist morgens viel los. Wir haben auch Plus, dass er sogar noch früher anfängt, weil wir echt ein großes eigenes Fitnessstudio haben in Gelsenkirchen, was echt cool ist.
Auf dem Gelände, oder?
Ja, auf dem Gelände, ja. Und das ist für einen Handwerksbetrieb, glaube ich, oder für eine Handwerksgruppe sehr, sehr unüblich und das ist echt ein cooles Fitnessstudio. Morgens um 4 ist da schon Traffic, wo dann die Handwerker vor der Arbeit reingehen. Ja. Dann hast du in der Mittagspause halt vielleicht die Büroleute drin oder die IT-Leute drin und abends dann so ein bisschen gemischt. Und das ist auch mittlerweile echt ein Treffpunkt geworden.
Das bereust du auf keinen Fall.
Das Fitnessstudio?
Ja,
oder?
Das Fitnessstudio.
Nein.
Weil wir haben das vor 3 Monaten entschieden und jetzt sind wir quasi in der Phase. Wir haben ja am Gebäude dran auch so einen Flachbau, den wollen wir umbauen zum Fitnessstudio für die Mitarbeiter. Ich habe auch gesagt, ich habe da richtig Bock drauf, weil ich glaube, das schweißt auch die Leute zusammen und gemeinsam Sport machen ist immer cool.
Ja, also man muss sich dann, also es ist ja schön, also ein Fitnessstudio vor der Tür zu haben, man muss auch reingehen. Ja,
ja genau.
Aber wenn man da bilden sich halt so Grüppchen, auch Trainingsgrüppchen und damit hast du schon gewonnen. Wenn du dass sich dann Grüppchen bilden, Leute dort sprechen miteinander, der Austausch, die Kommunikation stattfindet, dann Haken dran, hat sich gelohnt. Also ganz klar.
Cool. Ja. Und als Bauunternehmen oder Ansammlung von diversen Baudienstleistungsunternehmen, in welchem Margenbereich arbeitet so ein Bauunternehmen ungefähr?
Ja, darf man ja nie sagen, ne? Sonst wird der Kunde immer sauer oder will nochmal drücken. Nein, nein, also wir müssen, Ziel ist, dass wir ganz klar nicht unter die 10%-Grenze, weil das ist natürlich, dürfen wir nicht rutschen.
Also bei 10% darf auch kein Kunde sauer sein.
Nein, nein, das muss schon drin sein und dann mit ein paar Ausbaustufen. Und das ist aber auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Gewerk, musst du Richtung 15% EBIT dann zielen. Genau. Geht nicht in jedem Gewerk, das muss ich dazu sagen. Ja, also zum Beispiel, den haben wir noch gar nicht genannt gerade. Wir haben ja noch einen zweiten Bereich, das ist ja dieser, ich sag mal, kleinteiliger Bereich, die Leerwohnungssanierung. Ja, das heißt Fluktuationsgeschäft.
Mieter zieht aus, Wohnung muss gemacht werden.
Genau, Mieter zieht aus, Wohnung muss saniert werden. Da haben wir einen eigenen Geschäftsbereich für und der kümmert sich nur darum, da sind die Margen dann schon kleiner. Ja? Also dafür ist die Masse halt auch größer, ist ein Massengeschäft.
Und das, also da kommt quasi ein großer Bestandshalter auf euch zu und sagt, wir haben 10.000 Wohneinheiten, davon müssen 500 im Jahr saniert werden.
Korrekt.
Liegt natürlich alles irgendwie im Ruhrgebiet. Denn könnt ihr das aus einer Hand anbieten. Er sagt, wenn die Wohnung leer ist, ihr sagt uns einfach, wo der Schlüssel ist, wir gehen rein, machen das. Gibt einen Standardplan, welche Fliese, welches Laminat, XYZ.
Genau, dafür gibt es halt schon Standard und einen Standardkatalog. Die Wohnung wird dann nach dem Standard der jeweiligen Wohnungsbaugesellschaft saniert. Und ja, das Geschäft wollten wir eigentlich nie machen, sondern sind da 2019, glaube ich, ist es oder war es, quasi von einem damaligen Ankerkunden auch rein, ich will es mal rein vergewaltigt sagen, weil das war, man muss sich vorstellen, wir kommen aus dem Projektgeschäft, geplant, außen, innen, aber alles mit Bauzeitenplan dahinter. Und jetzt kommt jemand, der sagt, du, ihr macht das alles ganz toll für uns, aber wir haben natürlich noch unser Fluktuationsgeschäft, also so heißt es auf Seiten der Bestandhalter. Wir machen hier bei uns gerade eine Organisationsumstellung, also wir gehen weg von diesen Einzelhandwerkern, weil es einfach nicht mehr gesteuert bekommen. Zum damaligen Zeitpunkt war auch der Leerstand und die Fluktuation noch etwas größer, als es heute vielleicht ist. Ja? Wir machen hier eine Organisationsumstellung, gehen auf ein GU-Modell. Ihr müsst da mitmachen. Das wollen wir nicht. Ey, wir sind doch gut da, aber was wir tun.
Na, vor allem, ihr macht ja vorher Fenster, Fassade und Heizungsanlage und auf einmal sollt ihr Wände spachteln, Laminat verlegen.
Und alles
in einer Wohnung auf 70 Quadratmeter, genau.
Ja, was heißt so eine Wohnung? Das heißt, du musst in kurzer Zeit ganz viele Gewerke managen und das ist eigentlich das Schlimmste. Jeder weiß, wer schon mal eine Wohnung saniert hat, wie viele Schnittmengen da aufeinandertreffen und wie anstrengend das ist. Und dann muss man da halt den Faktor mal 1000, weil das ist so ungefähr die Anzahl an Wohnungen, die man im Jahr dann sanieren sollte.
Das sind so die Größe, 500 Wohnungen, 1000 Wohnungen sind die Größenordnung.
Genau. Krass. Das ist dann, also wir sanieren mittlerweile ein bisschen mehr, aber ja, das ist dann das Geschäft Leerwohnungssanierung. Also es ist ein eigenes Geschäft für sich. Man denkt immer, Handwerk ist Handwerk, aber nein, ist es nicht. Also du kannst auch nicht jeden Elektriker, der Projektgeschäft macht, in die Leerwohnungssanierung schicken, dann kündigt er. Ja, also das muss schon irgendwo passen.
Also ihr wusstet, das wird von der Herausforderung deutlich kleinteiliger und muss ganz anders gemanagt werden. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen der Weg, wie ihr zum Softwareunternehmer geworden seid, oder?
Ja, Softwareunternehmer. Du hast es ja in deinem Intro erwähnt. Ja, wir sind auch mittlerweile Softwareunternehmen.
Das kommt aus dieser Anforderung, ne?
Das kommt aus dieser Anforderung, weil wir standen wie der Ochs vorm Berg, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Okay, ihr macht
wieder mal.
Wieder mal. Es war auch nicht das letzte Mal, dass wir so da standen. Aber wieder mal standen wir so da und haben uns dann auch dem gebeugt, weil der Kunde hat einfach gesagt, ihr macht das jetzt, wir vertrauen euch, ihr kriegt das schon hin, so ungefähr. Ja. Das war ein wirklich krasser Ritt, weil dieses Geschäft in der Anzahl an Wohnungen ist Wahnsinn. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Infos, wie viele Rechnungen, wie viele Handwerkeranrufe dafür notwendig sind, wie viel Papierkram dafür aufgebracht wird, um so eine Leerwohnung und dann mal Faktor 1000, ja, irgendwie fertigzustellen. Also mussten wir uns ja irgendwas einfallen lassen. Wir brauchen jetzt ein digitales Tool dafür, um das irgendwie abwickeln zu können. Ja, dann haben wir uns am Markt ein bisschen umgeschaut. Da gab es aber nichts. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss auch immer dazu in Betracht ziehen, das Handwerk ist wirklich auch noch, wie auch vielleicht die Wohnungswirtschaft an der einen oder anderen Stelle, sehr verstaubt. Ja,
wenig digital.
Das ist sehr so. Wenig digital. Und dann haben wir aus dem Bauch raus einen von uns, ja, der war eigentlich Elektriker, sage ich mal, und sollte dann das Thema Leerwohnungen, da ging es ja direkt um Millionenumsatz, ja, führen. Und den haben wir dann noch mit ans Auge gedrückt. Du musst auch noch nebenbei eine Software konzipieren. Und dann haben wir dafür einen Entwickler gefunden und gesucht durch ein bisschen Kontakte, mit dem wir zusammen ein Unternehmen gegründet haben. Ja. Daraus ist die Software Leo entstanden, die heute...
Leo wie der Löwe, Leo.
Genau,
okay.
Genau. Die heute im Bereich des Fluktuationsgeschäftes aus meiner Warte wirklich ein Gamechanger ist, was Prozessoptimierung, was Transparenz und alles andere, was dazugehört und auch kommerziell, was dazugehört aus Sicht der Wohnungswirtschaft. Also wie viel gebe ich aus, was mache ich in der Regel an der Wohnung und. Also auch um Kennzahlen aus diesen Werten zu bekommen, ist es eine Software geworden, die dann auch irgendwann von uns drittmarktfähig gemacht worden ist. Also da war das Thema, ihr müsst das jetzt drittmarktfähig machen und ein Release machen. Keine Ahnung, was ein Release ist, ja. Und ja, heute ist die Software schon erfolgreich am Markt und glaube ich,
in dem Bereich eine der erfolgreichsten.
Ja, also wenn man...
In dem Bereich gab es ja nicht so viele, weil einer der Pioniere, die es mitentwickelt haben, diese Softwarebude, die ihr da so nebenbei aufgemacht habt, die macht einen siebenstelligen Jahresumsatz.
Ja.
Der ja recurring ist. Also die Unternehmen, das sind große Bestandshalter in Deutschland, nutzen eure Software, um ihr Leerstandsmanagement zu organisieren. Und ich meine, das ist eine relevante Software-Company, ne? Wenn die im siebenstelligen Bereich recurring Umsatz macht im Jahr.
Absolut, also, wir sind gerade erst am Anfang. Ne?
Also, genau.
Sobald ich diese Software dann gerade der Technikabteilung von der Wohnungsbaugesellschaft oder von Immobilienbestandshaltern zeige, die haben damit, glaube ich, alle Fragen, die dem Prozess, weil das ist für die Wohnungswirtschaft ein elementarer, dieses Fluktuationsgeschäft ist ein elementarer Prozess, der wirklich viel, viel Zeit kostet, weil was will man am Ende? Man will die Wohnung vermieten, das ist das Produkt aus seitens Wohnungswirtschaft und das so schnell wie möglich.
Ja.
So, und ne, also haben wir dafür eine Software entwickelt, was diesen ganzen Prozess Transparenz in allen Welten abbildet. Also man kann über diese Software beauftragen, seitens Wohnungswirtschaft, transparent in diesem Prozess auch den GU beauftragen und auch danach die angekoppelten Handwerker und so weiter sind da alle angeschlossen. Also
ich würde mal sagen, die Software zahlt gar nicht auf eure Fischbach-Gruppe ein. Das ist völlig losgelöst davon.
Ja.
Ein Bestandshalter aus München nutzt diese Software, um alle Gewerke, die in der Wohnungssanierung involviert sind, zu managen.
Genau, das hat also nichts mit Fischbach an sich zu tun. Krass. Ist natürlich daraus aus der Feder entstanden. Aber es ist halt eine Software, die vielleicht unüblich zu Software-Companies aus der Praxis entstanden ist. Und das ist ja manchmal ganz gut, weil was haben wir Wir haben ein fertiges Produkt. Oft sind es ja Software-Companies, die gehen an einen gewissen Stand, müssen sie dann rausgehen, an den Markt gehen. Da ist noch gar nicht so viel vorhanden. Das habe ich mittlerweile auch alles gelernt, weil ich bin jetzt kein Softwareunternehmer. Mhm. Ja. Aber ich glaube, da haben wir schon ein ganz vorzeigbares Modell entwickelt, was auch natürlich am Ende des Tages Rendite gibt, vor allem, wenn man das jetzt skaliert. Ja, das ist ja
auch wenn man die Rendite gegen die Rendite eines Bauunternehmens betrachtet. Software-Geschäft ist ja sehr schön.
Ja, das habe ich letztes Mal auch noch in der internen Besprechung. Im nächsten Leben mache ich nur noch Software. Aber das kriege ich jetzt so schnell nicht mehr hin, aber das ist natürlich eine ganz andere Welt. Ja, das muss man ganz, Software ist natürlich von der Marge her, von der Skalierbarkeit her und auch nachher für vielleicht einen eventuellen Exit oder ähnliches, natürlich vom Faktor her, ganz andere Welt. War mir vorher nicht so bewusst, also wie gesagt, ist aus der Not geboren, aber ja, manchmal entwickeln sich daraus ja auch ein paar Sachen.
Ne? Darin scheint ihr extrem gut zu sein, finde ich, in diesem Geschäftsmodell.
Richtiger Ort zur richtigen Zeit.
Ja. Ihr könnt es heute mit 600, mit knapp 600 Leuten alles im Ruhrgebiet abbilden. Ihr geht jetzt gerade nach Berlin. Ja. Lass uns mal kurz drüber reden. Was sucht ihr eigentlich und wo wollt ihr hin? Du sagst, wir haben früher alles organisch aufgebaut von null. Ja. Heute, ihr habt schon Unternehmen akquiriert, also kleinere, mittelgroße Handwerksbetriebe. Ja. Würdet ihr kaufen? Haken dran. Kann sich jemand melden, der das hier hört? Ihr habt vor allem Interesse um Gelsenkirchen, rund um Kirchturm und Co., aber auch in Berlin. Handwerksbetriebe gerne.
Ja, absolut.
Dann ist es so, dass ihr für große Bestandshalter sowohl einzelne Wohnungen, also das Leerstandsmanagement über die Software anbieten könnt, in Gelsenkirchen und drumherum und in Berlin, auch vor Ort selber mit der Fischbach-Gruppe. Mhm. Und ihr würdet auch, wenn große Bestandshalter kommen und sagen, wir wollen unsere Immobilien auf grün drehen, wir wollen die sanieren, energetische Sanierung, haben wir alles verstanden, wollen wir machen, dann würdet ihr in der Theorie auch morgen in Leipzig oder in München eine Niederlassung aufmachen. Ihr habt Bock zu wachsen in diesem Modulbaukasten.
Genau, das ist dieser Baukasten, der jetzt skaliert wird.
Krass.
Oder skaliert werden soll.
Wahnsinn.
Natürlich müssen wir mal eins betrachten, Faktor Mensch, also um das alles an die Wand zu bringen, wir sind quasi in dem ganzen Prozess die Hände, ja, brauchen wir Menschen und dazu müssen wir uns natürlich dann auch jetzt mit Punkt 1, hast du ja gerade genannt, mit M&A praktisch mit Zukäufen beschäftigen. Also ganz organisch wird es in der Schnelle, wie wir es vorhaben, dann nicht mehr funktionieren. Also klar, Handwerksbetriebe, die von einer, was weiß ich, Nachfolgeregelung stehen, das sind genau die Punkte, die wir suchen, die wir brauchen, um die Arbeitsplätze zu beschaffen. Das Handwerk ist ja wichtig, es darf ja nicht verloren gehen, weil die Kapazitäten sind eh rar.
Ja.
Und der zweite Punkt, der da auch drauf einzahlt, ist natürlich, dass das Handwerk sich auch ein bisschen wandeln muss. Ne? Also sich nur als Elektriker darzustellen und alle anderen Gewerke sind mir egal und ich gehe wieder nach Hause, weil das Vorgewerk ist hier nicht fertig. Also schreibe ich eine Behinderungsanzeige und gehe wieder raus und schreibe eine Rechnung von 500 Euro für die Anfahrt. Das ist nicht das, womit wir nach vorne kommen. Und das wird auf Dauer auch nicht funktionieren, sondern wir müssen das alles ein bisschen bündeln und so strukturieren, dass halt auch irgendwann die Sanierungsmaßnahmen fertig werden, ja, weil es ist ja eine Behinderung am Bau selber,
die heute schneller passiert. Fertig werden.
Ja.
Wir reden, also es reicht ja schon, wenn der Bauantrag ein, zwei Jahre dauert, aber wenn dann die Sanierung noch 3 Jahre dauert, das ist ja eine Katastrophe.
Und es wird ja auch immer verkompliziert, also bei 70, 80% des Gebäudebestandes, über den wir jetzt sprechen, also sprich Wohnen, da brauchen wir nicht unbedingt zu planen, da können wir Standards einführen und damit machen wir den Bestand CO2-neutral, je nachdem, was die Strategie ist, und machen den über die Jahre fertig. Wenn man so eine Strategie auferlegt bekommt oder vorgelegt bekommt, ja, dann wäre ich ja verrückt, wenn ich nicht sagen würde, okay, dann baue ich mit dir das Ding in, was weiß ich, Dresden, Berlin, wo auch immer auf.
Wollte ich gerade sagen, wir brauchen nicht für jedes Haus einen Ingenieur und ein eigenes Konzept.
Nein.
Es gibt einfach Plattenbautypen, es gibt 36er Mauerwerk, es gibt 10.000, aber für alles kann man einen Standard entwickeln und dann ist die Maßnahme Fassadendämmung, Fenster, Elektrik, Sanitär.
Genau.
Das kriegt man in einen Standard reingepresst.
Das ist ein Standard. Ja. Natürlich gibt es dann Schadstoffsanierung, aber wir haben auch eine eigene Schadstoffsanierungsabteilung, sage ich mal, die sich nur darum kümmert. Das sind natürlich Themen. Aber ja, wir müssen in diesen Stand, damit wir in Lauf kommen, damit wir mal ein paar PS auf die Straße bekommen und nicht immer, wenn es dann ums Umsetzen geht, nochmal ein Jahr vergehen lassen, sondern nur dadurch bekommen wir Geschwindigkeit, Geschwindigkeit gleich Geld und Geschwindigkeit auch auf der anderen Seite Geld, dass wir mit unseren Lieferanten, Nachunternehmern, Handwerkerkapazitäten ganz anders verhandeln können. Ja? Und das ist dann natürlich was hat mit Planungssicherheit zu tun. Wenn wir auf 3, 4 Jahre vorausschauen, planen können, dann purzeln auch die Preise. Und das ist ja gerade ein Riesenfaktor für alle Beteiligten. Ja, Finanzierung hoch, Zinsen hoch und Baukosten hoch. Renditemäßig klappt das alles nicht. Nee. Ne? Das ist ja gerade der Stand, wo alle sind.
Und jetzt seid ihr auch inzwischen in einer Größenordnung. Jetzt könnt ihr auch wieder euren Einkauf optimieren. Ihr könnt natürlich mit Baustoffzulieferern verhandeln und so weiter und so weiter. Also es dreht sich ja wirklich toll. Und dadurch, dass ihr dieses Alleinstellungsmerkmal habt, ist natürlich, also wenn ihr aus der Plattform heraus jetzt wachsen könnt, es ist ja wirklich so, die Firma kann 50.000 Leute haben, der Bedarf ist ja da,
ja.
Ohne Ende.
Ja, haben wir gerade schon gesagt, so im Fokus war der Bestand noch nie.
Genau.
Ja, und so viele Fragezeichen gab es da noch nie. Und ja, wir sind Teil der Lösung, wir können natürlich nicht alles machen, aber es wäre natürlich auch schön, wenn man ein Commitment mit einem Auftraggeber, das war ja früher nicht so, man muss immer sagen, ne, dieses Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis sollte mal wieder ein bisschen auf Augenhöhe kommen, damit wir auch vorankommen. So, wenn wir das hinbekommen mit einem Auftraggeber, sage ich mal, der uns 3-4 Jahre ein bestimmtes Volumen hinlegt, ja, dann werden wir für den alles tun, aufbauen und so strukturieren, klar, dass der nichts mehr tun muss, außer nachher die fertige, sanierte Immobilie übernimmt. So, da muss es ja hingehen, ja.
Und nur für mich, die Firma gehört dir und Danny.
Genau, wir sind 50-50, ja.
Keine Investoren, gar nicht.
Nein, nein, keine Investoren.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, wir sind 50-50 und ja.
Krass.
Wir haben bis jetzt noch keinen Investor oder sonst irgendwas. Ne? Natürlich sind wir an einem Punkt, wo man, wenn man sich den ganzen Markt anschaut und sich das anschaut, okay, wie funktioniert das überhaupt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, dass man sich mit dem Gedanken mal beschäftigt, muss man jetzt nicht weglegen, aber ist jetzt nicht unser täglich Gesprächsinhalt, genau, sage ich
mal. Zuhören hat noch nie geschadet.
Genau, man wird nicht dümmer.
Aber so Herr im eigenen Haus zu sein, das ist, glaube ich, exakt auch die Erfolgsstory, sich zu dritt, viert, fünft abstimmen zu müssen mit einem Gesellschafter, ist immer was anderes, auch mit einem Investor, der denkt anders als ihr. Also von daher extrem cool. Sag mal, wir hatten es vorhin kurz angeteasert. Ihr kommt ja beide aus dem Eishockey.
Ja.
Ihr habt auch noch so nebenbei, vielleicht als Teil der Fischbackgruppe oder nicht, das erzählst du mir auf jeden Fall gleich, ihr seid Spielerberater für Eishockey-Profis. Also ihr habt eine Firma dafür.
Also wir haben mehrere Bezüge zum Eishockey, ist ja unsere ganze Jugend gewesen.
Sponsor seid ihr auch.
Sie sind Sponsor bei den Krefeld Pinguinen. Ja,
also das ist unser Bundesligamannschaft.
Im Moment leider zweite Bundesliga.
Ich kenne die noch gegen die Eisbären, da war ich mal da.
Genau, das ist
okay,
also
krass.
Krefeld ist auch ein typischer Erstliga-Club,
genau.
Sind aber abgestiegen. Aber ja, da sind wir einer der größten Sponsoren.
Cool.
Ist auch der Heimatclub von Danny und mir. Ja, wir haben beide im Nachwuchs da gespielt, aber nicht zusammen, sondern der ist 3 Jahre jünger, also war er in einem anderen Jahrgang.
Seit 36 und 39.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Krass, Frechheit. Absolute Frechheit.
Ja, gut, also dieses Jahr stehen auch die 4 davor.
Ey, es tut nicht weh. Ich habe es hinter mir, es tut gar nicht so weh.
Ja, aber ich mache mir schon meine Gedanken. Aber gut. Ja, und zum einen sind wir das, zum anderen haben wir eine eigene Betriebssport-Eishockey-Mannschaft, ja, also das gibt es, glaube ich, nirgendwo.
Nee.
Und nicht einfach so, dass wir dienstags aufs Eis gehen, sondern wir haben wirklich, also wir sehen aus wie eine Profimannschaft, wie eine NHL-Mannschaft. Also wir haben eine eigene Kabine in Krefeld, nur mit unserer Hobbymannschaft, Altherrenmannschaft, dienstagsabends 2015.
Nein, Kabine in Krefeld-Stadion.
Eigene Kabine mit Fernseher drin, mit Kühlschränken drin. Also das ist alles vom Feinsten,
geil,
weil das, und so vom die da mitmachen, das ist so Hälfte Firma, weil da auch viele Ex-Eishockeyspieler drin sind, ja, und Hälfte Ex-Profis aus der Gegend.
Ja, wollte ich gerade sagen, ihr habt also auch, ihr stellt auch wirklich gerne Eishockeyspieler, Profisportler ein, damit habt ihr gute Erfahrungen gemacht.
Klar, also ein Sportler ist immer so ein bisschen der kann mal länger machen und kann mal beißen, ist nicht Grundvorsorge, kann natürlich auch Nicht-Sportler tun, aber jemand, der Leistungssport gemacht hat, ist schon in seinem Leben schon öfter mal an Grenzen gekommen und ich glaube, die Belastbarkeit ist da schon eine andere. Also wir haben gute Erfahrungen auf jeden Fall mit Ex-Sportlern gemacht, also vielleicht ein kleines Anekdötchen dazu, kleine interne Geschichte und da gibt es mehrere für, also wir haben ja eben gesagt, dass wir jede Firma von null an selber aufgebaut haben. Aber es ist immer ganz wichtig zu nennen, da gehören halt auch die Protagonisten dazu, die es eigentlich aufgebaut haben. Das sind die jeweiligen in der Regel Geschäftsführer. Also ein Beispiel dafür ist unsere TGA-Abteilung mittlerweile.
TGA heißt?
Technische Gebäudeausrüstung, also Elektrosanitär, ganz einfach, sorry.
Genau. Alles gut.
Und das ist so entstanden, dass mein Ex-Mitspieler und Kumpel, den ich über Jahre kannte, mich besucht hat. Der wusste, ich mache irgendwas mit Wärmedämmung, hat mich besucht. Und an dem Abend hat er dann auch bei mir geschlafen, weil wir ein bisschen was getrunken haben oder auch ein bisschen mehr was getrunken haben. Und dann haben wir uns halt erzählt, was wir so machen. Und er war halt studierter Versorgungstechniker, wusste ich nicht, dass er studiert hat, weil er war auch ein Vogel in der Vergangenheit. Ich kenne ihn ja nur noch als Eishockeyspieler. Und hatte gerade ein Projekt in Köln und deswegen hat er mich mal kontaktiert, sollen wir uns mal zusammensetzen. Und in dieser Nacht habe ich für mich beschlossen, gut, Technik, also TGA, wollen wir sowieso einführen. Weißt du was, du machst das jetzt. Ja, der hat erstmal doof geguckt und ein Wein später, 2 Wein später, 3 Wein später haben wir uns die Hand drauf gegeben. Ich glaube, der hat gehofft am nächsten Tag, dass ich es vergessen habe. Ich habe ihn aber sofort angerufen und der doch, jetzt muss man sich vorstellen, der hatte wirklich einen guten Job. Lebt eigentlich im Osten, also pendelt, hat an dem Tag gekündigt bei seinem Arbeitgeber und hat nur auf Vertrauensbasis und auch den Handschlag, den wir gemacht haben, gekündigt und ist zu uns gekommen und hat mit null, wirklich mit null Mitarbeitern und sowas alles gelaufen bei uns,
geil,
diesen Bereich aufgearbeitet oder aufgebaut. Ja? Und das muss man sich mal, das kann, diese Geschichten, die dann in dem Lauf, da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen, weil das einfach toll ist. Ne? Auch, keine Ahnung, zwei Jungs, die den Leerwohnungssanierungsbereich aufgebaut haben bei uns. Ja? Das sind zwei Migrationsjungs aus Gelsenkirchen, ja, aus dem Ghetto. Und der eine ist Elektriker, der andere Glaser. Heute sind es Geschäftsführer von Millionenbetrieben. Und diese Storys liebe ich halt, dass dann bei uns solche Menschen, Jungs und Mädels, Storys schreiben. Das ist eigentlich das, was mir am meisten gibt von allem. Das muss ich dazu sagen. Ja. Weil das ist geil zu sehen. Das gibt dir was zurück. So eine Entwicklung. Und das macht einfach Spaß.
So entsteht ja auch Familie. Ja. Das ist, ihr seid ja, also die Fischbach-Gruppe, ich glaube, ihr seht euch ja auch alle da sehr familiär. Ja. Du hast jetzt einmal die Woche geht die Eishockey spielen zusammen.
Ja, nicht alle, ne? Aber
nee, genau,
einmal aber die Woche ist
eine feste Truppe.
Ja, eine feste Truppe. Und das gibt es halt schwarz gegen weiß, heißt Team Danny Fischbach und Team Lukas Heise.
Das führt ja auch beide an, jeweils.
Feste Teams, und das kann ich sagen, da spielt auch jetzt Hierarchie keine Rolle.
Ja.
Das ist Krieg. Da gibt's auf die Fresse, wenn ich das hier so sagen darf.
Klar. Aber ich hoffe, also Verletzungen, man ist aber so gut gepanzert, Verletzungen gehören nicht zum Regelfall, ernsthafte
also,
Verletzungen.
Wir sind ja alle schon ein bisschen älter und wir...
Das heißt ja nur, dass du weniger schnell bist und das mit Körperkraft wettmachen musst.
Ja, aber ich würde sagen, da ist eher verbal viel Beschimpfungen dabei, okay, und am Ende des Tages sind da alle noch so gut, dass die wissen, wo man hingehen kann körperlich und wo nicht mehr. Also was funktioniert, also das passt alles. Nee, macht auf jeden Fall Spaß, das ist ein Ausgleich für uns und ich glaube auch einzigartig, dass es sowas gibt. Ne?
Und ja, wie seid ihr zu der Spielerberatung? Also ihr seid einer der größten Spielerberatungen für Eishockeyspieler in Deutschland.
Ja, auch nicht so geplant. Also Verbundenheit zum Eishockey und irgendwann kam dann befreundete Mitspieler oder Freunde auf uns zu, hör mal, wir haben hier jemanden, sollen wir nicht eine Spielerberatungsagentur aufmachen? Und weil wir eh immer einen Bezug zum Eishockey hatten und das auch nicht verlieren wollten, war das für uns so ein Punkt, okay, damit sind wir immer auf dem neuesten Stand, das können wir machen, komm, machen wir einfach. So war es dann, ja. Und mittlerweile, wenn man das jetzt mal sieht, wir sind in Deutschland einer der größten Spielerberatungsagenturen deutschlandweit mit auch Spielern im Ausland. Also wir haben einen Großteil erste und zweite Liga in Deutschland. Wir haben einen Großteil in Österreich in der ersten Liga, in England, in der Slowakei, in Tschechien und auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir haben drei NHL-Spieler.
Also wirklich in der höchsten Eishockey, in der bestbezahlten, größten Eishockey-Liga der Welt.
Ja.
Und dann, also wie Spielermanager im Fußball, ihr verhandelt für die Verträge, Werbeverträge, volles Programm.
Wenn es in die NHL geht oder wenn es nach Nordamerika geht, da hat man immer noch, das ist so automatisiert von der Liga, hat man immer einen Partner, Berater dabei von drüben. Aber ja, ist genau dasselbe Prinzip.
Und das arbeiten, wie viele Leute arbeiten?
Zwei
Leute, die managen das. Da geht es aber auch zum Schluss um siebenstellige Beträge auf jeden Fall.
Ja, ja. Aber man muss jetzt dazu sagen, die Leute im Eishockey verdienen viel, viel weniger als beim Fußball, aber ein Top-Spieler ist brutto in Deutschland auch bei 500.000, 600.000 Euro.
Ja. Okay, krass. Also erste Liga in Deutschland, guter Eishockeyspieler, hat auch mal eine 500.000 Jahresgehalt.
Jeder Eishockeyspieler, der das jetzt hört, wird sagen, das stimmt doch gar nicht. Man muss immer sagen, erstmal kennt Eishockey, warum das auch so ist, weiß ich nicht. Die reden immer über Netto. Es wird immer Netto verhandelt. Das ist die einzige Branche, glaube ich, der Welt.
Und du meinst auch 500, 600 Netto?
Ich meine brutto.
Okay.
Ich meine brutto. Und es ist immer beim Eishockeyspieler, habe ich ja eben schon gesagt, Wohnung und Auto dabei. Das muss man ja draufrechnen.
Auf jeden Fall.
Dann kommst du halt auf diese Summen. Und da kommt was zustande. Es sind über 100 Spieler mittlerweile und wirklich durchmischt. Und es macht Spaß, das zu sehen, dass das auch wächst. Ja? Also das ist für uns eigentlich nur ein Hobby. Aber daraus ist halt auch was Cooles und ein cooler Geschäftsbereich, der jetzt nicht mit der großen Renditeerwartung erstellt worden ist, sondern eher zum Spaß und zur Verbundenheit zum Sport, den wir einfach lieben. Ja?
Dann sag mal, jetzt seid ihr ja beide quasi aus dem Eishockeysport in eine Firma reingestolpert, habe das Ganze jetzt aufgebaut auf 600 Leute. Wer waren da so? Also hattet ihr irgendwie Coaches, externe Hilfe, Freunde, die euch unterstützt haben? Ich meine, das war ja alles neu für euch. Ihr habt alles gelernt.
Also ich glaube, da waren Danny und ich uns gegenseitig in den Jahren. Es kam natürlich, ich muss auch dazu einen Namen nennen, also 2019 im Zuge der Umstrukturierung des Ankerkundens damals, konnten wir noch einen dritten Geschäftsführer für uns in der Holding dann gewinnen. Der war eher auf der seitens der Wohnungswirtschaft, der bei uns dreien, so sag ich mal, der Strukturtyp ist, weil ich bin es überhaupt nicht. Danny ist operativ unterwegs und er ist 1 und 0, also wirklich strukturiert. Er kam noch dazu und jetzt im Mentoring, ehrlicherweise, wenn es ein Problem gab, haben wir beide uns da einfach gegenseitig unterstützt. Und das gilt auch für die Themen, wenn es dem einen mal schlecht ging und der andere vielleicht besser drauf war. oder ist irgendwas nicht passiert, ist keine Ahnung, Trennung, was weiß ich, so solche Themen haben wir natürlich auch alle durch. Und das haben wir auch geschäftlich dann immer eigentlich untereinander geklärt. Ob es immer richtig war und ob wir den richtigen Weg oder die richtige Angehensweise, Herangehensweise hatten, bestimmt nicht. Aber wir haben uns dadurch einfach, wir sind gegenseitig die Vertrauenspersonen und das, glaube ich, wird sich auch nicht mehr ändern.
Ja. Ihr seid jetzt auch so keine Vereinsmeier, seid nicht in YPO oder IO-Foren organisiert oder sowas. Ihr seid wirklich füreinander da. Ihr habt natürlich auch ein sehr gutes Netzwerk, kann ich mir vorstellen, was ihr zur Not auch mal anrufen könnt.
Natürlich, also im Laufe der Jahre kamen natürlich auch Leute, Unternehmer oder auch Vorstände, die man mittlerweile dann kennt. Ne? Man hat ja Leute kennengelernt dazu, wo man mal sich Feedback holen kann. Aber in der Regel haben wir das dann im Kämmerchen alleine ausgemacht und geguckt, dass wir da gut möglich rauskommen.
Und jetzt gebt ihr ja beide ja viel Vollgas, also auch Sportler, ne? Hohe Leistungsbereitschaft. Was machst du für dich quasi, für dich selbst? Also du spielst Eishockey einmal die Woche, habe ich gehört, aber hast du so irgendwie auch Sachen, wo du sagst, das hilft mir runterzukommen, wenn ich 18, 19, 20 Uhr zu Hause bin? Irgendein besonderer Sport oder irgendwie?
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich dafür in den letzten Jahren sehr wenig gemacht, aber wir haben ja beide gerade festgestellt, dass bald eine 4 da steht und ich habe mir dann habe wieder angefangen mit Sport, versuche auch da so einen Rhythmus, also ich versuche mir Routinen reinzubringen in den Morgen, wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass du morgens mal 10 Liegestütze oder so machst und kalt duschst oder irgendwas, so eine Routine versuche ich mir gerade reinzubringen und halt regelmäßig Sport. Ehrlicherweise, das haben wir in den letzten Jahren nicht gemacht. Wir haben alles getan, aber uns vergessen. Das muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, das ist so typisch Unternehmertum.
Ja.
Und ich glaube, das gehört auch dazu. Also wenn man muss schon sich selber auch ein bisschen aufopfern und so verbissen sein in das, was man tut, dass man das auch vergisst. Weil ich glaube, sonst kommst du auch nicht weiter. Also wenn ich mir heute viele anschaue, die so eine Einstellung haben, da komme ich nicht drauf klar. Also für mich, wenn du was erreichen willst, dann Scheiße, tu was und zerreiß dich und tu mehr als alle anderen. Das gilt im Sport und das gilt genauso in der Geschäftswelt. Ja. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann wird das auch nichts. Na klar kann mal irgendwo ein Kryptomillionär oder sonst irgendwas entstehen. Ja, alles gut. Aber in der Regel, und wir reden ja hier auch über Mittelstand, ey, da muss man einfach mehr tun als die anderen und sich auch ein bisschen zerreißen dafür. Ja?
Also eigentlich ist die Formel extrem einfach. Ne? Also ich bin auch bei dir, wir haben Fachkräftemangel. Ich sehe auch, es wird super schwierig aktuell mit dem Nachwuchs. Wir sind ja Ausbildungsbetrieb schon seit 15 Jahren. Aber was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht auch für alle, die da zuhören, ist, dass jeder, der bereit ist, heutzutage eine Extrarunde zu drehen und sich mehr Mühe zu geben als alle anderen, dem würde ich fast die Garantie auf Erfolg geben.
Ja.
Das mag im Profisport anders sein, aber in einem Job, wo du einfach eine Stunde länger bleibst, 2 Stunden mehr trainierst und dir einfach Mühe gibst, wirst du auf jeden Fall Outperformance schaffen. Das ist heutzutage einfacher als jemals zuvor.
Genau, also nur mit Talent kommst du nicht weit, nirgendwo. Ja. Das gilt fürs Sport und fürs Business. Du musst schon mehr tun als alle anderen. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil anders funktioniert es nicht. Und manchmal tue ich mich schwer, worüber wir auch politisch reden. Ja, wenn wir dann über eine 34-Stunden-Woche reden, damit kommen wir deutschlandweit auch nicht weiter. Ja, also wir müssen da auch ein Umdenken schaffen.
Kannst du dem Handwerker auch nicht erklären. Also ich sage ja immer zu meinen Handwerkern, ein Glück habt ihr nicht die Themen, die ich im Digitalbusiness habe, wo die Leute anfangen und sagen, ja, also 2 Tage die Woche Homeoffice wäre schon irgendwie gut. Dann sage ich, ja, so funktionieren wir aber nicht. So funktionieren meine Handwerksbetriebe ja auch nicht.
Genau. Also da muss das Mindset auch einfach wieder, weil sonst haben wir mit auch hier mit der Produktivität in Deutschland auch echt ein Problem. Damit kommen wir nicht weit. Andere Länder reden über eine 6-Tages-Woche, die eingeführt werden soll, und wir reden über eine 4-Tages-Woche. Ne? Passt nicht.
Genau, wir haben ein Produktivitätsproblem.
Absolut. Ja. Absolut, das ist so. Und da muss sich jetzt jeder auch die Ärmel ein bisschen hochkrempeln. Ne? Das müssen alle tun, auch die Politik. Also.
Da wollte ich jetzt sagen, das ist ein extrem schönes Thema. Du bist ja Mittelständler und wir haben so eine Frage, die ich ganz gerne auch mit reinstelle. Was würdest du dir von der deutschen Politik wünschen? Weil du bist ja eigentlich ganz nah dran. Du siehst ja, was da auf der einen Seite, ich will gar nicht sagen verzapft wird, sondern was an einer Seite festgelegt wird. Und auf der anderen Seite siehst du ja, wie groß das Gap ist zwischen dem, was tatsächlich passiert. Was würdest du dir wünschen als Mittelständler von der Politik?
Naja, ich kann jetzt die glaube ich, was jeder immer sagt von irgendwelchen, ich sag mal, digitalen Sachen oder aber den größten Wunsch, den ich eigentlich hätte, bezieht sich darauf, dass wieder ein bisschen mehr Vertrauen oder nicht ein bisschen, viel mehr Vertrauen in die Unternehmen seitens Politik geschaffen wird. Weil dadurch ist auch unser Wohlstand hier in Deutschland entstanden, wodurch, dass man Unternehmern vertraut hat. Die ganzen Regeln und die daraus entstanden sind, sind aus schwarzen Schafen entstanden. Ja, und wir haben ja eine Regulatorik mittlerweile, die kriegst du ja gar nicht mehr entknotet. Das ist ja Wahnsinn. Und da müssen wir weg. Deswegen wünsche ich mir, vertraut den Unternehmern, dass sie das hier wieder aufbauen, regelt das, also lockert diese Regelungen, damit man wieder frei agieren kann. Und dann wäre vielleicht der Kompromiss, dass dann, wenn schwarze Schafe sich strafbar machen, dass man das halt härter bestraft.
Ja.
Das muss der Punkt sein. Aber mein größter Wunsch ist, und nur dadurch ist der Wohlstand, aus dem wir alle gezehrt haben, aus dem alle zehren, entstanden, und da müssen wir wieder hin. Aber das ist Vertrauen in die Unternehmerschaft. Ich glaube, das ist alles, was ich mir wünsche. Und daraus entstehen ja dann auch alle anderen Dinge. Das ist nämlich, weil das sind die Leute und die Institutionen, die das Land hier nach vorne gebracht haben. Und da müssen wir wieder hin.
Ja, sehe ich absolut wie du. Lukas, noch eine Frage zum Schluss. Also erstmal absoluter Wahnsinn, aber da komme ich gleich zu. Wirklich cool, was du solltest viel, viel mehr vor der Kamera sein. Also was du erzählst, hat Hand und Fuß, da auch tolle Präsenz. Eine Frage noch, du bist ja jetzt ja trotzdem schon na, so knapp 20 Jahre Unternehmer. Hast du irgendwelche festen Regeln oder Lifehacks, die du im Arbeitsalltag anwendest, wo du sagst, merke ich einfach, die funktionieren ganz gut? Ne, das kann in der Theorie sein, ich höre die Sprachnachricht doppelt so schnell, das kann aber auch sein, keine Meetings vor um 9. Hast du irgendetwas, wo du sagst, sind so ein paar Regeln, gewisse Grundthemen, die ich so handhabe?
Ja, habe ich mir auch schon vorher Gedanken drüber gemacht.
Das ist gut. Also vielleicht schreiben wir es nämlich vorher. Sehr, sehr gut.
Nein, also ist schwierig darauf zu antworten, weil es gibt so ein paar Grundregeln, die auch menschlicher Natur sind. Also für mich zum Beispiel, ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Ich bin letztes Mal mit einem Mitarbeiter ins Büro gegangen und ich würde zum Beispiel, wir haben überall Teppiche mit Logos. Ich würde niemals auf das Logo treten.
Nein, stimmt.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, das hat was mit Respekt der Marke oder so zu tun. Und am Ende des Tages vielleicht als Hack, ey, dranbleiben, handeln. Ja. Also man kann jammern, man kann immer wieder jammern, warum was nicht klappt, warum das nicht funktioniert hat. Der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Das tun aber Leute, die nie handeln. Also tu was und nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Ja, also sei ein guter Mensch, das meine ich mit dazu, dass man Respekt vor Dingen hat, Respekt von der Institution. Bei mir ist es, ich würde niemals aufs Logo treten. Ja, da hat sich ein Mitarbeiter, was machst du da? Du gehst so einen Bogen darum. Ich sage, nee, aber das ist bei mir automatisiert. Ich mache das gar nicht bewusst, sondern ich würde niemals auf das Logo von einem Fischbach treten. Ja. Das ist mein Logo, da lebe ich drin. Das ist ja, und dafür arbeite ich und dafür zerreiße ich mich auch. Also zum einen Respekt und zum anderen, ey, wenn du was erreichen willst, gehört eine Aufopferungsbereitschaft einfach dazu und da kommt man nicht drum herum. Wenn du das nicht möchtest, dann wähl einen anderen Weg, ist auch okay, aber dann werd nicht Unternehmer.
Ja, sehr, sehr schöne Schlussworte. Lukas, saugeiler Podcast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde total cool, dass ihr das Unternehmen auch im Namen nicht verändert habt. Ihr führt es zu zweit. Das ist ja der Name deines Geschäftspartners, die vierte Generation der Familie deines Geschäftspartners. Super cool, wie ihr das aufgebaut habt. Absoluter Wahnsinn, wie ihr schafft, in einem 600 Mann starkes Unternehmen immer noch so Themen wie, wir machen zusammen Sport, wir spielen zusammen Eishockey, wir haben echt Wachstumsvisionen, wir freuen uns, dass wir jetzt die Plattform gebaut haben, nebenbei haben wir auch noch eine Software gebaut, aber eben aus dem Bedarf heraus, nicht, weil wir Softwareunternehmer sind. Super coole Story, ihr seid beide noch keine 40, also ich bin wirklich gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Tausend Dank, dass du hier warst. Wahnsinn. Richtig cooler Podcast.
Ich habe zu danken. Hat echt Spaß gemacht und vielleicht auch mal ein Kompliment zurück. Ich finde es echt cool, dass du oder ihr hier eine Plattform geschaffen habt, um den Mittelstand, der so wichtig in der Gesellschaft ist, wirklich ein Gesicht zu geben, eine Plattform sich zu zeigen. Das ist mega wichtig und das ist total interessant, wenn man diese Storys hier alle hört und diesen Podcast einmal durchhört. Wahnsinn. Nicht aufhören, weitermachen, dranbleiben. Mega geil, kann ich nur ein Kompliment geben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder treffen und wir dann unsere Skalierung vielleicht hinbekommen.
Ey, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auch für die sehr schönen Worte gerade eben, Lukas. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, und davon bin ich fest überzeugt, dann kommentiert, liked und followt. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und das wird es auch immer bleiben. Und ich wünsche euch eine super erfolgreiche Woche und sage bis bald.